Die Lesung für den heutigen Sonntag steht bei Lukas, Kapitel 16, Verse 19 bis 31. Jesus gibt das Beispiel vom reichen Mann und vom armen Lazarus. Es war einmal ein reicher Mann, der sich in Purpur und feines Leben kleidete und Tag für Tag herrlich und in Freuden lebte. Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war. Er hätte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel. Stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Als nun der Arme starb, wurde er von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Unterwelt, wo er qualvolle Schmerzen litt, blickte er auf und sah von weitem Abraham und Lazarus in seinem Schoß. Da rief er: Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus zu mir. Er soll wenigstens die Spitze seines Fingers in Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen, denn ich leide große Qual in diesem Feuer. Abraham erwiderte: Mein Kind, denk daran, dass du schon zu Lebzeiten deinen Anteil am Guten erhalten hast. Lazarus aber nur Schlechtes. Jetzt wird er dafür getröstet, du aber musst leiden. Außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund, so dass niemand von hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann, selbst wenn er wollte. Da sagte der Reiche: Dann bitte ich dich, Vater, schick ihn in das Haus meines Vaters, denn ich habe noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit nicht auch sie in diesem Ort der Qual verdursten müssen. Abraham aber sagte: Sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er erwiderte: Nein, Vater Abraham, nur wenn einer von euch Toten zu ihnen kommt, werden sie umkehren. Darauf sagte Abraham: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Halleluja!
Der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Ich fange heute mal ganz direkt an. Mit welcher inneren Haltung sind Sie heute in diese Kirche gekommen? Ich sage das, weil in der Predigt von Martin Luther spricht er genau sozusagen in dieses Phänomen hinein. Das Phänomen nämlich, dass man eigentlich zu einem Gottesdienst gehen kann, wie zu einem Konzert, einer Veranstaltung, einem Vortrag in der Volkshochschule oder manchmal auch wie bei einer Familienfeier, wo man sozusagen als Gast geladen ist und eben dabei ist und sich schon auf die Feier hinterher freut, aber den Gottesdienst muss man ja sozusagen mit in Kauf nehmen, der gehört ja irgendwie dazu. Wenn es eine Taufe, Trauung, Konfirmation oder was auch immer ist. Aber dementsprechend sitzt man eigentlich erwartungslos in der Kirchenbank. Und das, worum es jetzt Luther ganz besonders geht, mir allerdings auch, nämlich, dass Gottes Wort die Menschen erreicht. Wohlgemerkt, Gottes Wort. Es ist nicht so, dass wir Prediger meinen, die Menschen erreichen zu müssen. Wir tragen natürlich unseren Teil dazu bei, aber ganz, ganz viel liegt beim Hörer. Und das, was beim Hörer liegt, das liegt heute sozusagen im Zentrum dieses Nachdenkens. Und dazu diese recht dramatische Geschichte, die wir vorhin gehört haben von dem Reichen und dem Lazarus. Und der Reiche war eben so eine Person, der in seinem Leben taub für Gottes Wort und Gottes Anliegen durch diese Welt gegangen ist. Und sicherlich viele, viele Gelegenheiten hatte, auch viele Gottesdienste besucht hatte, wo Gottes Wort ihn hätte erreichen können. Aber er ließ sich nicht erreichen. Er war mehr mit sich selbst und seinen persönlichen Anliegen beschäftigt. Er war taub für Gott auf beiden Ohren. Und Luther sagt, das fand ich unglaublich spannend und ich habe das einfach mal als komplettes Zitat auch so übernommen, das liegt daran, sagt Luther vor 500 Jahren, dass die modernen Menschen von heute sich verändert haben. Die haben eine ganz falsche Selbsteinschätzung, sie leiden an einer gewissen Taubheit für geistliche Dinge und was noch dazu kommt, das, was man früher als Laster und als Sünde bezeichnet hat, das verdrehen sie heute in ihren Gedanken und machen daraus eine Tugend. Modern, vor 500 Jahren. Wie steht es dann wohl um uns heute? Aber ich lese einmal das Luther-Zitat vor. Geizig sein, der Reiche war ja geizig, er hat dem Lazarus nichts abgegeben zu seinen Lebzeiten. Geizig sein heißt heute tüchtig sein, vorbildlich handeln, bescheiden und auf Nahrung bedacht sein. Niemand ist mehr geizig, sondern alle sind rechtschaffen, sodass sie sagen, das ist ein auf Nahrung bedachter Mann, das ist ein geschickter Mann, der weiß sich und seine Familie zu ernähren. Wenn jemand hochmütig ist, sagt man heute, das ist ein ehrlicher Mann, der hält sich stattlich und ehrbar. Der will seinem Geschlecht, seiner Familie einen Namen machen. Zorn und Neid darf heute nicht mehr Zorn, Neid und Sünde heißen, sondern Gerechtigkeit, Eifer und Tugend. Wer zürnt, neidet, hasst, zu dem sagt man, der Mensch ist eben so emsig, so ernsthaft, so eifrig um die Gerechtigkeit bemüht, er hat allen Grund zu zürnen, man hat ihm Gewalt oder Unrecht getan und so weiter. So gibt es keine Sünder mehr in der Welt, sondern Gott sei es geklagt, die Welt ist voller Heiliger. Luther vor 500 Jahren spricht über Menschen, die ja im Grunde fast gedankenlos oder zumindest sehr ichbezogen sind und die Dinge so verdrehen, dass es für sie immer passt und deshalb taub sind und Gottesdienste und kirchliche Gelegenheiten mit verschlossenen Ohren absitzen. Und diese Leute, sagt Luther, erreicht man nicht. Moderne und heilige Leute sind taub, weil sie die Dinge verdrehen und aus Untugenden Tugenden machen und letztendlich mit ihren Gedanken und ihrem Leben nur um sich selbst kreisen. Und so war das auch bei den Reichen. Der meinte, er sei fromm, besitzt Reichtum und alle Ehren, schmückt sich sogar mit dem Wort, das Gott durch Mose geredet hat, wer fromm ist, den will ich segnen. Und weil es ihm so gut geht, meint er, Gott hat mich gesegnet, also bin ich auf der richtigen Seite. Und meint darüber hinaus auch niemanden von seinem Reichtum, von seinem Segen abgeben zu müssen. Er denkt vielmehr so, wer arm ist, der scheint ja verflucht zu sein. Umgekehrt, wer reich ist, der ist gesegnet. Ich bin reich, darum bin ich gesegnet und habe Gottes Gebot gehalten. Und denkt, der Lazarus dagegen ist arm, deshalb ist er ein Sünder und Gott hat ihn bestraft. Lazarus stirbt in dem Gleichnis und er hat niemanden auf dieser Erde, der ihm ein würdevolles Begräbnis ermöglicht. aber er wird von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Auch der reiche Mann stirbt, er wird begraben und ohne Zweifel aufs Allerherrlichste und Würdevollste. Aber das sind keine himmlischen Heerscharen, die ihn nach oben tragen, sondern andere dunkle Engel, die warten auf ihn und tragen ihn an einen finsteren Ort. Luther weist darauf hin, dass der Reichtum an sich nicht das Problem ist. Ein Armer, sagt Luther, kommt nicht deshalb in den Himmel, weil er arm ist. Und ein Reicher fährt nicht deshalb in die Hölle, weil er reich ist, sondern beides geschieht, weil der Lazarus eben mit seinem Leben so umgegangen ist, dass er im Sinne Gottes etwas Gutes daraus gemacht hat, auch mit seinen bescheidenen Möglichkeiten. Der Arme hat aber seine Möglichkeiten, seinen Reichtum nicht im Sinne Gottes genutzt. Im jüngsten Gericht, sagt Luther, damals sprach man ja unverhohlen über diese Dinge und über die Hölle und über die, was uns am Ende blüht. Und ich will das auch gar nicht beschönigen sozusagen, das ruhig einmal so weitergeben, wie es hier formuliert ist. Lazarus, sagt Luther, erfährt große Ehre, einen riesen Lohn, einen riesen Segen. Und der Arme ist nun furchtbar arm dran. Und Luther betont, dass das eine ausgleichende Gerechtigkeit ist, die in der Bibel angelegt ist. Luther sagt, er bezieht sich da auf das Buch Weisheit im Alten Testament, Kapitel 11, und zitiert, womit jemand sündigt, damit wird er auch geplagt. Also das, was ich sozusagen hier in meinem Leben anrichte, fällt am Ende irgendwie gegen mich selbst. Luther sagt, so wird es auch am jüngsten Tage gehen. Unser Herrgott wird die Armen und Weisen und die Reichen, Geizigen und Wucherer einander gegenüberstellen. Wenn ein Wucherer in der Hölle brennen wird, so wird ein armer Mensch, der sich von ihm hat schinden lassen und plagen lassen müssen, in Abrahams Schoß sitzen. Das wird der Wucherer zu seinen großen Schmerzen sehen müssen. Sicherlich, wir können das heute so nicht eins zu eins übertragen und einem modernen Menschen nur schwer vermitteln. Aber was ich schon beobachte, ist, dass wir Menschen uns in unserem Leben irgendwie festlegen. Wir lassen uns auf einen bestimmten Weg, auf eine bestimmte Art und Weise ein und diese Art und Weise bekommt etwas Prägendes. Wir legen uns sozusagen mit unserem Wesen fest. Jemand, der in Hass und Tratsch und hässlichen Reden über andere lebt und daraus eine Gewohnheit macht, der wird hässlich in seiner Seele, in seiner Art, in seinem Erscheinen, in seinem Auftreten. Und es würde mich nicht wundern, wenn dieser eingeschlagene Weg sich im Jenseits fortsetzt, dass wir uns sozusagen uns die eigene Hölle bereiten und schon hier damit auf der Erde beginnen und das Leben anderen zur Hölle machen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und darum geht es ja auch letztendlich hier. Lazarus war hier schon zu Lebzeiten jemand, der auf Gottes Wort gehört hat, versucht hat, mit seinen bescheidenen, ärmlichen Möglichkeiten Gott zu entsprechen, ihm zu dienen, den Weg der Liebe zu gehen. Und dieser Weg setzt sich in der Ewigkeit für ihn fort. Eine Krankenschwester berichtete einmal, dass sie einen Patienten hatte, der war schon mal klinisch tot gewesen und dann wieder zum Leben erwacht. Und er hatte einen Blick auf die andere Seite getan. Er kam durch einen dunklen Tunnel und sauste auf ein Licht zu und er spürte, dieses Licht war herrlich und war die Liebe selbst und dieses Licht sprach ihn an, aber er verstand kein Wort. Und dann kam er zurück ins Leben und hatte nichts gelernt. Ich kenne ganz andere Berichte, die waren ganz ähnlich. Da haben Menschen ihr Leben um 180 Grad gedreht. Eine Person, an die ich gerade denke, wurde dann auch sehr, sehr christlich und ist immer in die Kirche, in den Gottesdienst gegangen, hat die Bibel gelesen, persönliche Gebetszeiten. Aber diese Person hatte nichts gelernt. Und da habe ich mich damals schon, das ist ein paar Jahre her, gefragt, ob es vielleicht so ist, dass diese Erde so etwas wie ja so ein Trainingsprogramm beinhaltet. Dass wir die Chance bekommen, auf die Worte Gottes zu hören, seine Wege zu beschreiten, als Einladung, als Ruf. Und dass wir eben einen Weg suchen und uns auf diesen Weg festlegen. Und wenn wir den Weg der Liebe entdecken und den Weg der Gegenwart Gottes, dann ist es praktisch so, als wie in einem Sprachkurs, dass wir Gottes Sprache erlernen, die Sprache der Liebe. Und wenn wir dann eines Tages die Augen schließen und von diesem fantastischen Licht der Liebe in Empfang genommen werden, werden wir dieses Licht und diese Stimme auch verstehen, wenn wir zu Lebzeiten die Sprache der Liebe gelernt haben. Aber wenn wir mit verschlossenen Ohren und taub und nur ichbezogen auf uns selbst bedacht und auf unsere Vorteile durchs Leben gehen und immer nur das Negative bei den anderen sehen und nicht den Weg der Liebe, dann werden wir vielleicht auch bei dieser großartigen und so entscheidenden Begegnung mit unserem himmlischen Vater taub sein und seine Worte nicht verstehen. Und wenn er sagt, mein Kind, hier ist die Tür, geh doch bitte hier rein, werden wir vielleicht das nicht hören und die falsche Tür nehmen. Und das wäre sehr schade. Und darum rüttelt Luther und schüttelt uns durch und sagt, Leute, wacht auf. Und auch das Gleichnis geht ja so weiter. Da sagte der Reiche zu Abraham, dann bitte ich dich, Vater Abraham, schick Lazarus in das Haus meines Vaters. Nun kriegt er Angst und Sorge um seine Familie. Sagte, Mensch, das müssen die anderen ja auch unbedingt hören, damit sie nicht den gleichen Fehler machen wie ich. Denn ich habe noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber sagte, wieso? Sie haben doch Mose und die Propheten. Seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden wird ihnen doch Gottes Wahrheit und Wille gepredigt. Auf die sollen sie hören und auf nichts anderes. Nein, Vater Abraham, ruft der Reiche, nur wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie umkehren. Darauf sagte Abraham, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn selbst einer von den Toten aufersteht und ihnen sagt, was wichtig ist hier auf der Erde. Gerade vor ein paar Tagen, am 16.06., wurde in tagesschau.de eine neue Statistik, also der Deutschlandtrend, veröffentlicht. Da wurde diesmal die Frage gestellt, welche Bedeutung haben Religion und Glauben für Sie? 27% sagten gar keine. 36% sagten kaum. 29% sagten doch große Bedeutung und 8% sagten sehr große. Unsere Gesellschaft ist in dieser Hinsicht gespalten und tendiert ganz stark dahin zu sagen, das interessiert mich alles überhaupt nicht. Dabei gibt es doch gar keine Alternative. Einen Blick in die Nachrichten macht doch deutlich, wohin es führt, wenn der Mensch seinen eigenen Dickkopf durchsetzt und seinen Weg geht, ohne auf diese Botschaft der Liebe zu hören. Und seien wir doch nicht immer so stolz auf unsere demokratischen und westlichen Errungenschaften. Wo kommen die denn her? Die kommen doch nur von diesem Jesus Christus, der den Impuls der Liebe und der Freiheit und des Friedens in diese Welt geschickt hat. Aber wir verabschieden uns von diesen Werten, nehmen sie selbst in die Hand und meinen, dass wir unabhängig davon diese Welt gestalten können. Jahrhunderte, Jahrtausende hat der Mensch gezeigt, wohin es führt, wenn er die Dinge selbst in die Hand nimmt. Und hier wird etwas angeboten, was uns nicht unterdrückt, was uns nicht zwingt, was uns einlädt und freisetzt, wie eine Medizin ist, die uns frei macht vom Egoismus, von der Lieblosigkeit, und uns öffnet und weitet unsere Gedanken, unsere Empfindungen und nicht nur sich selbst, sondern auch die Menschen rechts und links wahrnimmt, Liebe schenkt, Hilfe zuteil werden lässt und sich am Wort Gottes orientiert und seiner Liebe. Ja, ich weiß, die Kirche, so wie sie sich heute darstellt und wie sie auch in der Geschichte gewesen ist, ist kritikwürdig und hat auch was Langweiliges. Aber es liegt doch einzig und allein daran, dass uns dieser Kern der christlichen Wahrheit verloren gegangen ist. Wenn wir daran festhalten, an dem, was Luther hier uns vor Augen malt, dann wird dieses christliche Leben, nicht die Kirche, sondern dieses christliche Leben wird etwas Fantastisches sein, wird Leben verändern, wird uns verändern und wird ein Segen sein für diese Welt. Und das ist das, wozu wir eingeladen sind. Lasst uns doch nicht so sein, dass wir uns unfrei machen, nur weil in der Kirchengeschichte auch Fehlentwicklungen da gewesen sind. Lasst uns doch erwachsen und mündig sein und uns selbst, so wie wir sind, auf dieses Wort Gottes einlassen. Mal mit offenen Ohren hinhören, uns nicht von Vorurteilen und von Voreingenommenheit über Dinge, die in der Geschichte schiefgegangen sind, sozusagen die Augen verstopfen zu lassen. Wir machen oft Urlaub in Ostdeutschland. In Ostdeutschland ist die Statistik noch gravierender. Also viel mehr Menschen sagen, dass mich Glaube und Christentum nicht interessiert. Das verstehe ich nicht. Warum sagen die Ostdeutschen, das hat uns doch die Stasi und das haben uns diese Unterdrücker, diese Diktatoren eingebracht, dass wir den Kontakt zum Glauben, zur Kirche verloren haben. Warum nutzen sie nicht ihre Freiheit und sagen, wir verabschieden uns von diesem Zwang der Nicht-Religiosität und werden jetzt endlich frei und beschäftigen uns mal so richtig intensiv damit. Warum geschieht das nicht? Warum bleiben sie in dieser Unfreiheit? Warum bleiben sie in dem, was die DDR-Gesellschaft ihnen sozusagen aufgebürdet hat? Diese Freiheit und Chance hätten sie doch. Aber es gilt für uns Westdeutsche genauso. Wir sind auf dem gleichen Weg. Ich habe ausgerechnet, wenn ich ungefähr in 10 Jahren in Pension gehe, 10 Jahre weiter, dann hat diese Gemeinde, seitdem ich sie kenne, seit 1993, 30% Mitglieder verloren. Machen wir uns nichts vor. Wir leben in einer Zeit, wo man sich eben vom Wort Gottes verabschiedet. Und das ist so schade, weil die Menschen sind ja eigentlich hungrig. Sie haben eine Sehnsucht. Wie viele Leute probieren andere Religionen aus, Meditation oder was weiß ich, und suchen überall eigentlich ihr Heil. Mir kommt es so vor, wie ein Verhungernder, der neben sich eine unbekannte Frucht hat, von der er denkt, die könnte schädlich, ungiftig, ungenießbar sein. Und wir haben nicht die Ahnung, nämlich das Wort Gottes und das Evangelium. Und wenn uns jemand darauf hinweisen würde und sagen würde, du, das kann man essen, das kann deinen Hunger stillen, das kann die größten Fragen deines Lebens beantworten, das kann dir sogar Gesundheit verleihen, das ist ein Lebenselixier, das ist ein Extrakt von allen lebenswichtigen Vitaminen und Mineralstoffen. Du brauchst nur diese Frucht und dein Hunger ist gestillt. Ich glaube, das Wort Gottes ist seit Jahrhunderten und Jahrtausenden uns ganz, ganz nah, wie diese Frucht. Aber die meisten Menschen denken, das kann man nicht essen. Oder die Geschichte der Kirche hat gezeigt, das ist fade und langweilig. Nein, ist es nicht. Darin gibt es den größten Schatz und das größte Lebensmittel, was es überhaupt gibt. Und die Einladung heute ist, lang zu. Greife zu, nimm das Wort Gottes in deinem Herzen, in deinen Gedanken auf. Lass dir nicht von anderen und auch nicht von der Geschichte vorschreiben, dass das womöglich langweilig sein könnte oder nichts ist. Gehe selbst drauf zu und lass dieses Wort bei dir ankommen. Und dann wird man sehen, wie der Segen wächst. Dafür segne uns Gott.